SWR 2 Forum.
Heute zum Thema, wenn YouTube rebellisch wird, was bewirkt der Jugendprotest? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Bisher galt die große Mehrheit junger Menschen als angepasst, konsumorientiert und politisch desinteressiert. Aber nun rührt sich scheinbar aus dem Nichts ein anarchistischer Protest. Der Schulstreik von Greta Thunberg oder die Abrechnung mit der Regierungspolitik von Rezo haben über YouTube rasend schnell eine riesige Anhängerschaft gewonnen. Die Wucht der Rebellion aus dem Internet hat viele überrascht. Spitzenpolitiker aller Parteien wirken verunsichert, sehen sich genötigt, darauf zu reagieren. Aber ist dieser Jugendprotest tatsächlich mehr als ein weiteres Symptom einer Empörungsgesellschaft, die sich gegen die Macht der Eliten richtet? Stimmt das Bild einer politisierten Jugend? Was macht ihren Protest so erfolgreich? Und was kann die Rebellion aus dem Netz politisch ausrichten? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Professor Dr. Dieter Rucht, Protestforscher am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, mit Lucia Pabel, Studentin und Organisatorin der Fridays for Future-Proteste in Stuttgart und mit Verena Köttger, sie ist Kommunikations- und Politikberaterin in Berlin. Frau Köttger, bundesweit gehen seit einer ganzen Weile jeden Freitag tausende Schüler auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Im Internet bekommt ein blauhaariger YouTuber namens Rezo Millionen von Klicks für ein Video, in dem er die Bundesregierung kritisiert. Und anstatt zu fragen, haben die Recht, reagieren Politiker mit der Frage, dürfen die das, verstößt das nicht gegen die Schulpflicht, ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt, erleben wir gerade, wie die Politik an den Jungen scheitert?
Teils, teils. Das ist natürlich vor allen Dingen erstmal eine hilflose Reaktion, weil man überrannt worden ist davon. Die Politik hat die Jugendlichen nicht ernst genommen. In dieser ersten Phase war völlig überfordert von den Reaktionen, auch nicht eingestellt auf die neuen Kommunikationskanäle. Man hat das vor allen Dingen bei der CDU gesehen, aber auch bei der SPD, dass heute das ganze Thema, was passiert eigentlich auf YouTube, wie wird dort Politik gemacht und kommentiert, nicht wirklich auf dem Schirm war. Und das erfordert ein ganz klares Kommunikationsmanagement, was nicht vorhanden war in den Parteien. Und insofern sind sie da, ich sage jetzt mal, einmal vor die Pumpe gerannt mit diesem Thema. Es gab dann aber auch recht zügig in den Parteien jüngere Politiker, die sehr wohl erkannt haben, dass das eine Bewegung ist, die man jetzt nicht einfach mit der Hand wegwischen kann, sondern mit der man sich ernsthaft auseinandersetzen muss. Und in dieser Phase sind wir jetzt, wo das dann auch anfängt.
Und mit dieser Phase werden wir uns nachher eingehend beschäftigen. Herr Rucht, Sie haben die Schüler, die bei Fridays for Future mitmachen, befragt. Viele von denen treten mit Leidenschaft für ihre Sache ein. Und trotzdem können sich 40% der Jugendlichen gar nicht mehr mit einer Partei identifizieren. Hat die Politik Ihrer Ansicht nach den Kontakt zur Generation Greta verloren?
Ein Stück weit schon. Ja, das sagen ja diese Zahlen auch. Die Parteien sind im Kern als strukturell gesehen Apparate. Sie sind hierarchisch aufgebaut, obwohl es natürlich auch Wahlprozeduren gibt. Da muss man erstmal beitreten, also Mitgliedsformular ausfüllen, Beitrag bezahlen und sich dann vielleicht auch durch Sitzungen quälen mit Tagesordnungen. Das sind alles Strukturen, die eigentlich den jungen Leuten nicht gefallen. Die wollen sich eher situativ einbringen. Sie wollen auch selbst von Anfang an mitmischen, also die Ärmel aufkrempeln, was Konkretes tun. Und da sind die Parteien in der Tendenz abschreckend. Die Zahl der jungen Parteimitglieder geht schon langfristig zurück, aber es gibt dann immer wieder auch Wellen. Das sind zunächst mal außerparlamentarische Gruppen, die aktiv werden, die dann aber sich auch fragen, wie können wir die Dinge umsetzen? Dann geht ein kleiner Teil von diesen Leuten durchaus in Parteien. Das haben wir erlebt in den späten 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, als die Jungsozialisten plötzlich einen Zufluss von Leuten, von jungen Leuten erlebten.
Frau Pabel, Sie sind bislang noch nicht in eine Partei gegangen, aber was hat Sie denn dazu gebracht, sich bei Fridays for Future zu engagieren?
Also ich glaube, es ist eigentlich wenig überraschend, das ist tatsächlich das Thema, weil mich die Klimakrise und beziehungsweise Umweltthemen haben mich politisiert, schon seit ich ein Kind bin. Das liegt, denke ich, an meinem familiären Hintergrund. Und mich hat immer frustriert, dass da politisch so wenig geschehen ist. Und mit Fridays for Future, beziehungsweise auch mit dem letzten Hitzesommer und mit den Protesten am Hambacher Wald, die sehr groß waren im letzten Herbst, hat sich dann für mich die Stimmung geändert und ich hatte nicht mehr dieses ohnmächtige Gefühl. Und als dann Fridays for Future in Stuttgart ankam, habe ich nicht gezögert und bin direkt dazu gegangen.
Das heißt, Sie haben auch früher schon am Familientisch über diese Themen diskutiert. Waren Ihre Eltern in einer Partei oder
Nein.
sind Sie?
Meine Eltern sind nicht in Parteien Mitglieder, aber wir haben viel am Abendbrottisch diskutiert oder wenn Freunde zu Besuch waren. Und ich war ein ganz komisches Kind und habe mich dann immer lieber zu den Erwachsenen gesetzt, um bei den Diskussionen zuzuhören, anstatt mit den anderen Kindern zu spielen.
Und jetzt, da Fridays for Future immer mehr Gehör findet, könnten Sie sich vorstellen, mit Ihren Anliegen auch in eine Partei zu gehen?
Momentan nicht, aber ich würde da noch einen Schritt weiter gehen, als Herrn Rucht das formuliert hat. Ja, also ich finde auch, das Reizvolle an der Bewegung ist, dass sie so flexibel ist und dass sie so schnell reagieren kann. Und das ist bei Parteien tatsächlich schwieriger. Aber es ist eher auch so, dass ich zu diesen 40% der jungen Leute gehöre, die sich nicht mit einer der großen Parteien inhaltlich identifizieren können. Einfach weil keine der Parteien eine Antwort hat auf die Frage, die mir am wichtigsten ist und die ich am drängendsten halte. Und das ist eine Antwort auf die Frage, wie wir eine gesellschaftliche Transformation im Angesicht der Klimakrise gestalten können.
Frau Köttger, wie erklärt man sich das im politischen Berlin, dass die Jugend ganz offensichtlich mit der klassischen Politik so wenig anfangen kann?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Warum tut sich die Politik so schwer mit den Jugendlichen? Ich glaube, in den letzten Jahren war in der Tat die Wahrnehmung, dass Jugendliche ein großes Desinteresse an Politik entwickeln, wo ich nicht weiß, ob das wirklich richtig ist. Ich glaube, die politischen Diskussionen finden bei Jugendlichen auf einer anderen Ebene statt und mit der hat man sich nicht ausreichend auseinandergesetzt. Außerdem ist es so, um in Parteien sozusagen, wie kommen Themen überhaupt bei Parteien auf den Tisch? Man fängt ganz früh an, in unteren Parteiorganisationen sich einzubringen, hat sehr viel mit Netzwerk zu tun. Man muss Allianzen schmieden. Also es ist ein sehr komplexes System, bis überhaupt so ein Thema mal auf eine relevante Agenda beispielsweise im Bundestag oder im Bundesministerium kommt. Und dann brauchen sie Allianzen dafür. Es ist unheimlich kompliziert und nirgendwo in der Schule wird das auch vermittelt, wie Politik tatsächlich funktioniert. Und das hat bei vielen, glaube ich, dazu geführt, dass sie sich eben in anderen Foren organisiert haben. Die NGOs haben ja seit vielen Jahren Zulauf, weil die viel fokussierter sind bei ihren Themen und natürlich in der Distanz von dem Regierungshandeln auch sehr, sehr einfach und plakativ unterwegs sein können. Also man muss eben, wenn man in einer NGO ist oder bei Friday for Future, muss man am Ende keine Mehrheiten für sein Thema organisieren, sondern man kann auf die Straße gehen und sagen, so und so hätte ich das gerne und jetzt macht mal. Weil das was viel einfacher ist, als mich in diesen politischen Prozess einzubringen.
War das auch Ihr Eindruck, Herr Rucht, als Sie die Protestierenden gefragt haben, dass man da einfach wenig Lust hat, sich auf komplizierte politische Verfahren einzulassen?
Wir haben dazu keine direkte Frage gestellt, aber es gibt natürlich immer Gespräche auch am Rande. Ich war auch bei Diskussionsveranstaltungen in Schulen unterwegs. Da kriegt man schon mit, dass die Politik schwer vorankommt, dass es um Kompromisse geht, es um kleine Schritte und das ist dann den Jugendlichen einfach zu langsam, zu tröge, zu unentschieden. Die wollen jetzt schnelle Erfolge sehen, aber da brechen sich eben auch diese jugendlichen Erwartungen und Hoffnungen an dem realen Politikbetrieb, der nicht plötzlich einfach einen Hebel umlegen kann. Natürlich der große Druck, der jetzt ja da ist, der öffentliche Druck, der wird schon was in Gang setzen. Aber die Mühlen der Politik arbeiten erstmal extrem langsam, es sei denn, es stehen Katastrophen an oder ganz einschneidende Ereignisse. Dann kann auch in der Politik mal sehr abrupt, sehr schnell was grundlegend verändert werden.
Frau Paul?
Ja, ich fühle mich sehr angesprochen gerade. Also ich sehe das sehr anders als Frau Köttger und Herr Rucht. Wir haben es mit einer akuten Katastrophe zu tun, die uns bevorsteht. Und das ist keine Frage von, ja, Demokratie ist aber langsam und braucht Zeit. Es ist nicht so, dass wir das nicht wüssten. Und es ist auch nicht so, dass wir uns vor diesem Prozess scheuen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Politik sich vor diesem Prozess gerade scheut, was ich ziemlich paradox finde. Weil das ist einfach eine Frage von einem Ausmaß, dem, glaube ich, niemand in Gänze gewachsen ist. Auch kein Erwachsener, auch kein Profi, um mit Herrn Lindner zu sprechen. Aber wir als Gesellschaft sind dem gewachsen und wir können zusammenarbeiten und gemeinsam darauf Antworten finden. Und das ist alles, was wir als Fridays for Future wollen. Und um Bezug darauf zu nehmen, dass wir einfache Lösungen fordern oder dass wir auf einfache Lösungen setzen und auf plakative Forderungen, das stimmt nicht. Also wir haben im April den Forderungskatalog von Fridays for Future veröffentlicht, den wir in Zusammenarbeit mit über 100 WissenschaftlerInnen aus ganz Deutschland erstellt haben und der ist alles andere als banal oder plakativ.
Mittlerweile gibt es ja auch die Scientists for Future, also mehrere tausend Wissenschaftler weltweit, die sich den Protesten angeschlossen haben.
Insofern sind wir ein Sprachrohr für die Wissenschaft und das ist eben nicht einfach, sondern hochkomplex und das wissen wir auch. Aber wir möchten eben, dass sich die ganze Gesellschaft und vor allen Dingen die gestaltende Instanz in der Gesellschaft auch der Komplexität dieses Themas annimmt und das ist nun mal die Politik und das ist natürlich eine sehr runtergebrochene Forderung dessen, was wir gerade brauchen.
Das heißt, Frau Köttger, wenn ich Frau Pabel jetzt gerade richtig verstehe, dann macht sich die Politik zu leicht mit der Erklärung, ach, die Jugendlichen, die haben nur kein Verständnis oder keine Geduld für die komplizierten politischen Verfahren.
Nein, das sagt, glaube ich, gar keiner. Und das ist auch überhaupt kein Vorwurf, weil grundsätzlich ist es so, diese Bewegung, die hier angestoßen wurde, wird, und das sieht man ja auch schon an den Reaktionen der Parteien, die hat unheimlich viel in Gang gesetzt. Also es kommt ein Schub in die politische Debatte. Es sind erste politische Agenden auch zum Thema, was kann man konkret in die Umsetzung geben, entstanden, beispielsweise bei der Union letzte Woche. Und das ist ja gut, dass diese Bewegung dieses anschiebt. Womit ich mich schwer tue, Frau Pabel hat in einem Taz-Artikel den Satz formuliert, alle Erwachsenen haben sich an uns ein Vorbild zu nehmen. Und das ist was, was mich betroffen macht, weil sie damit eigentlich allen Erwachsenen über 25 abspricht, ernsthaft ein Interesse an diesen Themen zu haben und selber verantwortungsbewusst zu sein. Und ich bin jemand, ich bin seit 20 Jahren in der Umweltpolitik unterwegs und mein Eindruck ist überhaupt nicht, dass in dem Thema nichts passiert ist. Wir haben wahnsinnige Erfolge seit den 90ern zu verzeichnen. Es gibt ganz viele Gifte, die überhaupt heute, früher konnten sie 50% aller Seen waren zum Baden ungeeignet, heute sind es 10%. Die Industrie hat seit den 90er Jahren ein Drittel ihres Energieaufwandes eingespart. In der Chemie, was Sie ja, glaube ich, auch mitstudieren, waren es sogar 50%. Also wir haben gigantische Erfolge in der Umweltpolitik. So, die muss man meiner Meinung nach auch erstmal anerkennen. Deswegen sind wir nicht am Ende. Aber ich glaube, in Deutschland haben wir Konsens darüber, dass eine Erderwärmung von 2 Grad absolut katastrophale Auswirkungen hat und dass wir hier gegensteuern müssen. Ja. Und der Prozess dahin, wie man dahin kommt und in welcher Geschwindigkeit, darüber gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansätze. Und wissen Sie, Frau Pabel, wenn da jetzt in Ostdeutschland 25.000 Arbeitsplätze mit der Braunkohle verloren gehen, dann ist es eben nicht damit getan zu sagen, okay, wir steigen da morgen aus, sondern muss ich den Strukturwandel gestalten und dann bin ich halt in einer sehr komplexen Thematik.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich weiß auch, wie komplex die Thematik ist. Und es ist auch nicht so, dass wir als Fridays for Future und insofern auch nicht ich als Vertreterin dieser Bewegung fordere, dass wir morgen aus der Kohle aussteigen. In unserem Forderungspapier steht ganz klar, ein Viertel der Kohlekraft bis Ende 2019 abschalten und bis 2030 den vollständigen Kohleausstieg. Und das sind wissenschaftliche Notwendigkeiten. Und da sind auch Zeithorizonte eingeplant, um das sozialverträglich zu gestalten, was wir auch ganz klar formulieren. Und ich meine nicht, wenn ich schreibe, alle Erwachsenen haben sich an uns ein Vorbild zu nehmen, dass sich alle Erwachsenen an unseren Lösungen ein Vorbild zu nehmen haben. Denn wir haben die Lösungen ja nicht. Dafür brauchen wir ja Erwachsene. Und dafür brauchen wir ja Profis, die ihre Ausbildung schon abgeschlossen haben. Wir brauchen die Leute über 25, die Sie angesprochen haben. Aber wir brauchen eben zuallererst einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein Verständnis, ein wirkliches Verständnis der Ernsthaftigkeit der Lage.
Und da lassen Sie uns, Entschuldigung, dass ich Sie hier unterbreche, Frau Pabel, an diesem Satz mit den Erwachsenen und den erwachsenen Vorbildern dranbleiben. Herr Ruch, diese protestierenden Schüler, die werfen der Regierung und ja gerade auch der Generation ihrer Eltern, also der Erwachsenen über 25, vor, in der Klimapolitik massiv versagt zu haben. Markiert Fridays for Future einen Generationenkonflikt?
Partiell ja, aber es ist ja so, wenn man jetzt einzelne Leute befragt, hast du Anstöße in der Schule bekommen, hast du Anstöße durch das Elternhaus bekommen, dann antworten die meisten ja. Das heißt, sie haben ein Umfeld, das insgesamt wohlwollend ist. Ich spreche jetzt nicht von einzelnen Konflikten in einzelnen Elternhäusern. Ich spreche auch nicht von den Attacken, die ich auch für verfehlt habe, von einzelnen Politikern, die Fridays for Future oder Einzelpersonen angegriffen haben. Also das sind Phänomene, die kommen vor, aber das Gros derer, die auf der Straße sind, die haben Rückenwind von den Eltern, von den Lehrern oder der Mehrzahl der Lehrer und von den Medien. Also es ist nicht eine Bewegung, die jetzt sozusagen mit dem Kopf gegen die Wand stößt, sondern es ist eine Bewegung, die sehr, sehr viel Unterstützung und Beifall erfährt.
Also es ist ja nicht zu leugnen, dass gerade viele Leute sich mit uns solidarisieren und uns auf die Schulter klopfen und sagen, es ist ganz toll, was ihr macht. Darüber bin ich froh. Andererseits würde ich mir wünschen, dass die Erwachsenen, die sagen, oder viele der Erwachsenen, die sagen, wir finden euch super und macht weiter, dann auch ganz konkret sich überlegen könnten, wie sie in ihrem Einflussbereich dafür sorgen können, dass weniger CO2 emittiert wird. Und dieser Einflussbereich ist eben bei jedem Menschen unterschiedlich groß. Also sei es, dass man am Arbeitsplatz dafür appelliert, zum Beispiel Fahrräder den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, oder wenn man eben in der Politik ist, dass man dort entsprechende Konzepte anfängt, sich zu überlegen, Gesetzesvorschläge einbringt und so weiter und an das anknüpft, was Frau Köttger vorhin genannt hatte, die Erfolge in der Umweltpolitik. Solche Erfolge und solche Anstöße brauchen wir jetzt auch. Und da möchte ich die Unterscheidung deutlich machen in der Klimapolitik.
Das heißt, Sie erleben die Erwachsenen eher als glücklich darüber, dass sie jetzt für sie das Protestieren übernehmen und das Handeln?
Ich weiß nicht, ob es um Übernehmen geht, sondern es ist eher so dieses, viele Erwachsene sind ja auch, also zum Beispiel in der Solarbranche, frustriert, weil die erneuerbare Energienpolitik ganz toll angefangen hat Anfang der Nullerjahre und dann aber leider das Erneuerbare Energiengesetz Reformen erfahren hat, die dafür gesorgt haben, dass 80.000 Plätze in der Solarindustrie verloren gegangen sind. Und viele der Menschen, die dort arbeiten, sind einfach unheimlich frustriert, weil sie nicht wissen, warum das so ist und warum der politische Wille so sehr fehlt, weil es einfach notwendig ist, dass diese Technologie gefördert wird. Und deshalb sind diese Erwachsenen froh darüber, dass jetzt Druck von der Straße kommt. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir jung sind. Für die wäre es auch okay, wenn Leute ihren Alters jetzt einen gleichen Protest auf die Beine stellen würden. Es geht einfach nur darum, dass die froh sind über den Rückhalt und über die gesteigerte Aufmerksamkeit für ihre Anliegen.
Frau Köttger, wird dank Fridays for Future wieder am Familientisch politisch diskutiert?
Ja, bei Frau Pabel zu Hause ja so schon vorher, habe ich verstanden. Aber bei mir zu Hause war das früher auch so. Insofern, ja, ich glaube schon, dass zum Beispiel dieses Rezo-Interview wirklich auch zum Thema wurde an Tischen, wo vielleicht vorher nicht über Politik gesprochen wurde. Und das ist was Gutes. Und ich möchte auch mal insgesamt diese Bewegung loben, weil wir hatten das in der Vergangenheit ja auch schon. Wir haben diese Bewegung gegen das Ozonloch gehabt. Wir haben die Bewegung in Deutschland gegen das Waldsterben gehabt. Und damals wurde das auch als Ökohysterie verschrien. Aber am Ende hat es dazu geführt, dass wir beispielsweise beim Thema Wald heute 176% mehr Naturschutzgebiete in Deutschland haben. Also es hat politisch etwas angestoßen. Das Ozonloch schließt sich langsam wieder. Also auch da haben wir Erfolge. Und man sieht eben, dass wenn dann auch politisch und wirtschaftlich gegengesteuert wird, dass man diese Probleme auch zumindest teilweise in den Griff bekommen kann. Bei dem ganzen Klimawandel ist ja die Hauptproblematik ist, dass alles, was Europa in den letzten 10 Jahren eingespart hat an CO2-Emissionen, von den Chinesen wieder oben drauf gepackt wurde. Das heißt, wir brauchen definitiv auch Lösungen, die über den deutschen Horizont hinausschauen. Und das sind Lösungen, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig plakativ klingen. Aber wenn ich heute hergehe und mit deutschem Geld dafür sorge, dass in Afrika vernünftige elektrische Herde installiert werden und nicht mehr Kochstellen, dann hat das einen wahnsinnigen Effekt aufs Klima. Und ich kann das viel günstiger haben, als wenn ich mir hier jetzt die letzten paar Tonnen CO2 rausquetsche. Und ich finde, solche Ansätze müsste man eben auch diskutieren.
Terrucht, jetzt wurden diese Proteste in der medialen Berichterstattung natürlich sehr stark auf die Tatsache konzentriert, dass da junge Leute auf die Straße gehen. Was haben Sie beobachtet? Stimmt dieser Eindruck, dass das vor allem Schüler und vielleicht auch noch einige Studierende sind?
In der Mehrheit ja, aber es sind auch etliche Erwachsene unterwegs, auch Mütter oder Väter mit kleinen Kindern sind unterwegs. Das Durchschnittsalter, das wir ermittelt haben, das war am 15.03., als dieser internationale Aktionstag war, das beträgt circa 25 Jahre, wobei ich jetzt einschränkend dazu sagen muss, wir haben nur Teilnehmer ab 14 Jahren befragt. Das heißt, wenn man jetzt die noch Jüngeren dazu nehme, sinkt das Durchschnittsalter etwas, aber es ist eben nicht nur, und das ist ja auch gut so, eine Bewegung von jungen Schülerinnen und Schülern, sondern es sind viele Erwachsene auch unterstützend dabei, zum Teil auf den Demonstrationen, zum Teil eben am Küchentisch, zum Teil auch durch ein Wohlwollen oder durch die Verteidigung auch ihrer Tochter oder ihres Sohnes, wenn es denn Kritik von außen gibt.
Was mich noch mal interessieren würde, wenn ich Herrn Professor Rucht das von meiner Seite mal fragen dürfte, für wie gefährlich Sie es halten, dass diese Bewegung sich radikalisiert?
Also es gibt eigentlich wenige Anzeichen dafür. Fridays for Future hat so eine Art Aktionskonsens. Ich glaube, der ist nicht schriftlich formuliert, aber der heißt, wir protestieren friedlich, gewaltfrei. Es gibt Gruppierungen, Extinction Rebellion gehört dazu, die legen einen Gang zu. Das heißt, die bekennen sich dezidiert zu Formen des zivilen Ungehorsams. Und zivilen Ungehorsam, das bedeutet, wir übertreten geltende Regeln, Gesetze, wir handeln gesetzeswidrig, aber wir tun das strikt gewaltfrei. Und das ist nicht nur Lippenbekenntnis, dazu gehört eben auch, dass man sich da einem gewaltfreien Training unterwirft, dass man in Bezugsgruppen operiert, dass man sein Gesicht zeigt, dass man öffentlich argumentiert. Also es sind Bedingungen des zivilen Ungehorsams, aber Fridays for Future ist an dieser Frage noch sehr unentschieden. Es gibt dann wiederum eine andere Gruppierung, die auch in die Richtung geht, aber Fridays for Future ist da etwas abwartend. Ich weiß nicht, wohin sie sich entwickeln werden.
Über die Entwicklung können wir auch gegen Ende der Sendung noch mal ein bisschen spekulieren. Ich würde ganz gern noch mal am Alter der Protestierenden bleiben, insofern als Herr Rucht, was ich ganz interessant fand, jetzt von so einem ungefähren Durchschnittsalter von 25 Jahren gesprochen hat. Frau Köttger, die große Mehrheit der Politiker im Bundestag ist zwischen 45 und 65 Jahren alt. Haben die Parteien möglicherweise zu wenige junge Abgeordnete?
Nein. Also es gibt sehr, sehr junge Abgeordnete. Gerade bei der letzten Bundestagswahl sind sehr viele sehr junge Abgeordnete auch in den Bundestag gekommen, Klammer auf, auch direkt aus der Ausbildung heraus, also ohne Berufserfahrung. Und die Chancen gibt es. Also vor allen Dingen bei der FDP sind sehr viele junge, dadurch, dass die bei der Bundestagswahl die FDP recht gut abgeschnitten hat. Ich würde das nicht unterschreiben wollen.
Frau Pabel, ist das für Sie ein Argument zu sagen, dass junge Abgeordnete möglicherweise auch besser die Themen der jungen Leute aufgreifen können?
Ja, es kann sein, aber ich glaube, also ich möchte nochmal darauf verweisen, Fridays for Future geht es nicht um politische Partizipation der jungen Generation in erster Linie. Fridays for Future geht es darum, der Wissenschaft, die zu 97,1% sagt, die Klimakrise ist ein riesiges Problem, um das wir uns unbedingt kümmern müssen, eine Stimme zu verleihen. Und da ist es mir egal, wie alt die Abgeordneten sind, ganz ehrlich. Also es mag sein, dass junge Abgeordnete sich dessen vielleicht eher bewusst sind, weil in ihrer eigenen Lebensspanne sie davon betroffen sein werden, so wie ich. Aber eigentlich ist auch ein Mensch, der einer älteren Generation angehört, sollte auf jeden Fall die Ernsthaftigkeit dieses Themas verstehen können und die Dringlichkeit der Lage begreifen können und dementsprechend handeln können. Und solange welche Partei auch immer und welcher Politiker, welche Politikerin auch immer dazu Konzepte vorliegen, wenn es passiert, hat meine Unterstützung.
Ich bin selbst Vater zweier Kinder und zweier Enkelkinder und man kann jetzt nicht sagen, die Jugend engagiert sich für die Zukunft, ganz einfach, weil sie da noch eher davon oder länger davon betroffen sein wird. Also ich sorge mich auch um die Zukunft meiner Kinder, meiner Enkelkinder und das ist eine unmittelbare Betroffenheit, nicht unmittelbar in dem Sinne, dass ich jetzt, der vielleicht noch 10 oder 20 Jahre lebt, das absehen kann, aber ich denken mich natürlich auch rein in die Situation meiner Enkel, meiner Kinder. Und da erfüllt mich vieles, nicht nur das Klimathema mit Sorge. Also wir haben auch, wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, es gab ja auch dramatische Appelle und dramatische Situationen. Es gab eine Kampf-dem-Atomtod-Bewegung in den 50er Jahren. Auch damals war die Perspektive, kann die Menschheit in ihrer Gesamtheit, wir reden nicht über einzelne Menschen und über Tausende, sondern kann die Menschheit in ihrer Gesamtheit auf diesem Planeten überleben? Und das war eine Frage von Atomwaffen damals. Heute ist es auch eine Frage des Klimas. Es ist nicht so, dass wir historisch zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte in solche Situationen geraten.
Wenn YouTube rebellisch wird, was bewirkt der Jugendprotest? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Frau Köttger, ich möchte ein Zitat vorlegen, mal schauen, ob Sie sich daran erinnern. Das Internet ist für uns alle Neuland. Wer hat's gesagt?
Wissen Sie das noch? Muss passen.
Okay. Nee. Angela Merkel war es 2013. Okay. Sie hat damit für sehr viel Heiterkeit gesorgt, weil auch 2013 für viele das Internet nicht mehr ganz so neu war. Gilt die Aussage, wenn man sich die Reaktion heute auf das Rezo-Video beispielsweise anschaut, 6 Jahre später, also für die meisten Vertreter der Politik immer noch?
Fürs Internet vielleicht nicht, aber ich würde das für die sozialen Kommunikationskanäle und das ganze Thema Influencer-Kommunikation auf jeden Fall sagen. Da hat man das Gefühl, die Politik schaut auf das Ganze wie auf so ein Terrarium, in dem sich irgendwelche merkwürdigen Tiere bewegen, mit denen man nichts anfangen kann und die beißen, wenn man irgendwie die Hand reinstreckt. Ich meine, Politik ist ja, lebt ja von Medienberichterstattung und betreibt diese PR-Schiene sehr intensiv. Das heißt, sie vernetzen sich mit den Redakteuren und geben da sehr viel Energie rein. Und in diesem Bereich soziale Medien tun sie es eben nicht. Das heißt, wenn ich jetzt heute fragen würde, Paul Ziemiak, Generalsekretär von der CDU, wer sind denn die 10 wichtigsten YouTuber, dann wüsste das vielleicht jetzt. Vor 3 Wochen wusste das wahrscheinlich noch nicht. So, und das haben sie jetzt eben sehr schmerzlich gemerkt, dass das Bereiche sind, in denen heute Kommunikation in Dimensionen stattfindet, die weit, weit über dem liegt, was so eine klassische FAZ oder Süddeutsche oder sowas noch an Lesern erreichen kann. Und das ist was, mit dem die Parteien sich jetzt auseinandersetzen müssen und auch tun.
Frau Pabel, welche Rolle spielt Social Media für Sie?
Also ich muss sagen, persönlich, ich nutze Instagram, WhatsApp und so weiter. Insofern spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Als Aktivistin ist das nochmal was anderes. Also der Aufhänger heute ist ja jetzt das Rezo-Video. YouTube für Fridays for Future ist das nicht die Nummer 1 Plattform. Unsere wichtigste Plattform ist Instagram und da spielt es eine große Rolle. Also darüber kommunizieren wir zum Beispiel die Streiktermine und die Streikrouten und so weiter. Insofern, ja, ist schon wichtig. Auf jeden Fall. Die digitale Vernetzung ist auch wichtig für die Zusammenarbeit. Zum Beispiel in dem Prozess, in dem wir die Forderungen erarbeitet haben, haben wir uns über WhatsApp-Gruppen, über das Portal Slack abgesprochen, über Telefonkonferenzen. Das ist sehr, sehr wichtig.
Könnte es sein, Frau Köttke, auch wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass dieses Rezo-Video jetzt dahingehend auch eine Wende eingeläutet hat, weil man davor möglicherweise ein bisschen aneinander vorbei kommuniziert hat?
Es hat insofern eine Wende eingeleitet, als man in den großen Volksparteien verstanden hat, dass man diese Kanäle sehr genau A im Blick haben muss, aber auch in der Lage sein muss, darauf zu reagieren. Und das erfordert ein umfassendes Management der eigenen Kommunikatoren. An dem nächsten Tag, als Frau Kramp-Karrenbauer dann über das Thema, was als Meinungsregulierung dann interpretiert wurde, ging das los mit dem Hashtag auf Twitter AKK-Rücktritt. Es passierte einen ganzen Tag lang nichts, was auch nur ein neutraler Post über die CDU oder sie gewesen wäre. Das heißt, man hat das Feld im Prinzip komplett der anderen Seite überlassen. Und das sind Dinge, wo man sich als Kommunikationsberater schon wundert, weil bis runter in jede kleinste Parteigliederung sind ja Menschen, die sich heute mit Social Media beschäftigen, aber man hat es eben nicht geschafft, die zu aktivieren. Und es hätte, ich sag mal, sehr, sehr viele gute Ansatzpunkte gegeben, dieses Rezo-Video auseinanderzunehmen. Ich mache jetzt nochmal ein Beispiel. Einer der erfolgreichsten Umweltminister der Geschichte der Bundesrepublik war Klaus Töpfer. Das war ein CDU-Mann. Wir haben heute das weltweit führende Recycling-System in Deutschland, weil er das eingeführt hat. Das sind Dinge, die alle unter den Tisch gefallen sind. Aber man hat es eben nicht geschafft, das in der Kürze der Zeit dann auch zu aktivieren.
Die CDU-Chefin hat erst lange geschwiegen, dafür musste sie schon Kritik einstecken und dann hat sie diese Bemerkung gemacht, die, wie Sie jetzt schon gesagt haben, so ihrer Ansicht nach auch missinterpretiert wurde in Hinsicht
überinterpretiert. Sage ich jetzt mal. Aber also es war extrem unglücklich. Ja. Ich will das nicht verteidigen.
Und was hätten Sie ihr denn geraten, da umzugehen mit diesem Video?
Gelassenheit hätte ich ihr geraten. Also ich hätte, ich sag mal, viel stärker im Vorfeld geraten, eine klare Struktur in der Kommunikation aufzusetzen. Wie begegne ich diesen Dingen? Was habe ich denn auch in meinem Körbchen liegen, mit dem ich reagieren kann? Und hätte dann in diesem Moment versucht, das zu oder das aktiviert. Ich hätte ihr ganz dringend davon abgeraten, hier darüber zu spekulieren, wie man das regulieren kann, weil die haben das Recht dazu, diese Meinung zu sagen. Das kann man nicht toll finden, man kann das auch kritisieren. Aber man muss das aushalten. Wir haben auch Pressefreiheit, muss man auch aushalten, wenn da ein schlechter Kommentar über einen im Spiegel steht oder so. Und insofern war das nicht glücklich. Von ihr, das weiß sie aber auch selber.
Ich würde ganz gerne an dieser Stelle noch was loswerden, weil ich gerade den Gedanken hatte, dass diese Gesprächssituation gerade irgendwie sehr charakteristisch ist für die Art, wie über die Beteiligung der Jugend an der Politik geredet wird in der gesamten Gesellschaft gerade. Weil es geht auch gerade hier wieder nur um die Form, wieder nur um den digitalen Kommunikationsweg anstelle um die Inhalte. Also Rezo hat dieses Video ja jetzt nicht gemacht, weil er unbedingt so viele Klicks haben wollte. Er hat ja zum Beispiel bewusst keine Werbung geschaltet, also er hat mit diesem Video kein Geld verdient. Und auch Fridays for Future, wir gehen nicht auf die Straße, weil es uns so viel Spaß macht, uns jede Woche zu treffen zum Demonstrieren, sondern Rezo hat das Video gemacht und wir gehen auf die Straße und organisieren uns digital, weil uns das Thema am Herzen liegt. Und trotzdem wird in der Debatte, in der Gesellschaft nicht über die Klimakrise gesprochen und wie die Politik damit umgehen sollte, sondern über die äußere Form. Und ich glaube, das ist der größte Fehler in der Kommunikation der Parteien. Denn wir würden uns ernst genommen fühlen, nicht wenn die CDU mehr auf Social Media präsent ist oder welcher Partei auch immer, sondern wenn die CDU sagen würde, okay, wir haben die Message verstanden, wir ziehen uns zurück und überlegen uns, was wir für Antworten auf die Klimakrise haben.
Dafür spricht möglicherweise auch, das nur am Rande bemerkt, die Tatsache, dass die Partei, die ja jetzt unlängst bei den Wahlen am meisten profitieren konnte, nämlich die Grünen, einen Vorsitzenden haben mit Robert Habeck, der Anfang des Jahres sich verabschiedet hat von Twitter, Facebook und Co.
Genau, ja.
Herr Rucht, die Anwendung von Social Media, die neuen Medien begünstigen möglicherweise ja auch die ja, situativen, spontanen Protestformen, die Sie eingangs erläutert haben.
Ja, korrekt. Also dadurch werden Proteste kurzlebiger. Das heißt, wir haben sehr kurze Anlaufzeiten. Dann kann nach Tagen oder nach Wochen sehr, sehr viel passieren. Das birgt aber auch das Risiko, dass der Protest ebenso schnell wieder in sich zusammenfällt. Also ich habe zum Beispiel die Bewegung Occupy vor Augen, die jetzt sich in mancher Hinsicht deutlich von Fridays for Future unterscheidet. Mhm. Ja. Aber Occupy war sowas wie eine Art Strohfeuer. Das heißt, die Medien sind sofort draufgesprungen, plötzlich war es in aller Munde, man hat die Fernsehbilder überall gesehen und dann nach Monaten oder spätestens nach einem Jahr ist es ausgedünnt und dann ist die Bewegung fast sang- und klanglos verschwunden. Das liegt zum Teil auch daran, dass Occupy sich jeglicher Form der Delegation, der Repräsentation und der Strukturbildung verweigert hat. Die haben gesagt, jeder Aktivist, jede Aktivistin kann nur für sich selbst sprechen, sodass es fast unmöglich wurde, solche Leute auch zu interviewen. Da gab es dann andere, die daneben standen, aufpassen, dass da nicht plötzlich das Wir fällt statt dem Ich und so weiter. Also Fridays for Future geht da anders ran, geht sehr viel effizienter auch ran, sehr viel sensibler auch ran an die Kommunikation, an die Strukturbildung. Aber es ist immer noch eine Bewegung, die sehr stark improvisiert, die sehr stark unter Druck steht, also tagespolitisch sehr schnell Dinge zu entscheiden, wer vertritt uns, aus welchen Gründen. Und da gibt es ja auch internen Streit, der jetzt weniger so an die Öffentlichkeit dringt. Aber es ist ja nicht so, dass alle mit den internen Kommunikationsstrukturen zufrieden wären. Das kann auch gar nicht so sein bei einer Bewegung, die so schnell wächst und vor solchen Herausforderungen steht.
Ich würde gerne noch mal aufgreifen, was Frau Pabel ja zu Recht gesagt hat, dass der Bewegung geht es ja vor allen Dingen um die Inhalte. Weniger, ich meine, die Kommunikationskanäle sind nur ein Mittel, das entsprechend groß zu machen. Bei den Inhalten, Frau Pabel, ich habe insofern ein bisschen andere Wahrnehmung, weil wir arbeiten ja mit der Bundesregierung zusammen. Wir haben im Umweltministerium zu tun, mit dem Verkehrsministerium, mit dem Wirtschaftsministerium. Und fast in allen diesen Ministerien ist das Thema CO2-Reduktion fast das absolute Top-Thema.
Schön.
Ja, also so, was nicht heißt, dass das nicht mühsam ist, das umzusetzen.
Ja,
das ist es natürlich. Meine Sorge in der ganzen Debatte ist, wie gesagt, ich finde das gut, dass Sie das anschussen. Ich glaube, dass da jede Menge in Bewegung kommt. Zum Beispiel diskutieren wir jetzt seit letzter Woche über das Thema Steuer auf Kerosin. Flugreisen sind beim persönlichen Konsum mit eine der Hauptverursacher von CO2. Heizen, Flugreisen sind die beiden großen Blöcke, wenn es im Privat Bereich darum geht, wie viel CO2 verursacht wird. Also diese Themen kommen jetzt alle auf den Tisch. Meine Sorge ist, dass wir jetzt die Politik so unter Druck gesetzt wird, dass wir dann diese einfachen, simplen Lösungen bekommen, die nachher mehr Schaden anrichten, als sie helfen. Ich mache Ihnen auch da gerne ein Beispiel. Wir haben die Plastiktüte abgeschafft in Deutschland. Jetzt kriegen Sie überall eine Papiertüte im Supermarkt, die wesentlich einen schlechteren Ökoabdruck hat
als die Plastiktüte. So, und damit tue ich mich dann schwer, weil wir ersetzen irgendwie einen Unsinn durch den anderen, bloß um alle erstmal einmal zufriedenzustellen. Und die nächste Debatte über diese kleinen Obst- und Gemüsetüten beispielsweise haben wir jetzt gerade heute wieder gesehen. Und Politik ist ja so, die wollen dann schnellen Erfolg haben. So, ob das dann am Ende unterm Strich Sinn macht, wird dann meistens nicht mehr hinterfragt. Und das ist was, was mich unheimlich stört.
Jetzt hatten Sie, Frau Köttger, auch schon einige Male angesprochen und darauf zieht auch ein bisschen meine Frage ab zum Zusammenhang zwischen den neuen Protestformen und Social Media, dass ja die Debatten auf Twitter und Co. recht laut und auch persönlich verunglimpfend, hetzerisch geführt werden. Auch Rezo hat seinen Clip die Zerstörung der CDU genannt. Läuft man da nicht Gefahr, doch auch nur einfache Ressentiments zu bedienen, die dann hängen bleiben?
Ja, natürlich. Wir haben das ja bei der Europawahl gesehen. Also ich glaube, dass das Video mindestens 3-5% ausgemacht hat bei der Wahl. Da sind ganz viele Dinge drin, die so einfach nicht stimmen. Und deswegen kann man das auch kritisieren. Es hat aber eine wahnsinnige Verbreitung gefunden. Deswegen ist natürlich trotzdem Quatsch, da Zensur oben drüber zu schreiben. Ja, man muss da eine andere Antwort finden als Volkspartei.
Auf welche Dinge beziehen Sie sich, die nicht stimmen?
Ich habe ja so ein paar Beispiele gesagt, nicht? Also die, ich weiß nicht, ob Sie es ganz gehört haben, die ersten 10 Minuten waren ja noch ganz in Ordnung. Aber ansonsten ist im Prinzip alles, was es in der Bundesrepublik schiefgelaufen ist in den letzten 50 Jahren, dann mit der CDU sozusagen identifiziert worden. Das ist ja Quatsch, wir hatten wechselnde Regierungsmehrheiten. Und ich habe gerade ein Beispiel. Ich meine, wer hat den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen? Das war
ja, aber der wurde ja Anfang der Jahre schon mal beschlossen und dann wieder revidiert.
Klar, aber am Ende hat es Angela Merkel durchgesetzt, hat sich viel, viel Feinde in der eigenen, ich will hier die CDU gar nicht in Schutz nehmen, aber so einseitig, wie es da postuliert wurde, ist es eben auch nicht. Also man hätte sicher über jede Partei was Gutes und was Schlechtes sagen können. Sie kommen aus Baden-Württemberg, jetzt frage ich Sie mal, was die Grünen in Baden-Württemberg Relevantes für das Thema CO2-Reduktion wirklich durchgesetzt haben.
Sehr, sehr wenig.
Und das ist das, wo ich sage, ich finde die Bewegung an sich sinnvoll. Wo ich meine Schwierigkeiten habe, ist, wenn das immer nur mit einer Partei sozusagen dann identifiziert wird. So, weil es einfach von der Sache her nicht gerechtfertigt ist.
Ja, ich würde es gerne noch einen Tick weiter treiben. Herr Rucht, worin unterscheiden sich denn YouTuber wie Rezo beispielsweise mit ihrer Kritik von den Rechtspopulisten, die gegen arrogante Eliten oder die sogenannten etablierten Parteien wettern?
Rezo hat ja erstmal fast eine Stunde, über 50 Minuten gesprochen und er hat sehr, sehr viele Dinge angesprochen und er hat versucht, die jeweils Belege, zumindest Quellen, anzudeuten oder einzublenden. Wer sich jetzt die Mühe machen will, vielleicht 80 Belege im Einzelnen durchzugehen, wird dann feststellen, an der einen Stelle stimmt es, an der anderen Stelle ist es vielleicht ein bisschen zugespitzt, an der dritten Stelle gibt es auch eine Gegenmeinung. Also es ist Teil der normalen Kommunikation, man kann dem Einzelnen nachgehen. Aber insgesamt ist es so, dass Rezo trotz Vereinfachungen erstmal mit Argumenten aufgewartet hat. Bei den Rechtspopulisten ist es so, dass endlich die argumentative Basis fast völlig fehlt, sondern dass einfach Behauptungen in den Raum gestellt werden, dass mit Assoziationen, mit Vorurteilen operiert wird. Und wenn man dann Leute in so einer Diskussion verwickelt, dann kommt entweder kein Argument oder es kommt der Hinweis auf diese oder jene Stelle im Internet, wo man das nachlesen könnte. Geht man dann aber auf die Stellen, dann sind es auch wiederum nur Behauptungen. Also da gibt es schon einen fundamentalen Unterschied zwischen Rezo und dem, was Rechtspopulisten veranstalten.
Und wenn wir auf die Frage unseres Forums auch zu sprechen kommen, was bewirken die Jugendproteste, Frau Pabel? Was wäre Ihr Ziel, Ihr Wunsch, was sie bewirken sollen?
Also ich weiß, ich beziehe mich jetzt zum x-ten Mal auf dieses Papier, aber mein Ziel ist, dass das Forderungspapier von Fridays for Future erstens gesellschaftlich debattiert wird und zweitens dann umgesetzt wird. Und wenn das soweit ist, dann kann ich auch freitags wieder in die Uni gehen.
Und Herr Ruch, die streikenden Schüler werden auch schon mit den rebellierenden Studenten der 68er-Bewegung gleichgesetzt. Was ist denn da dran?
Da ist wenig dran. Also es ist ja so, dass Fridays for Future eine Forderung erhebt, die Regierungen schon gut geheißen haben, zu denen sie sich verpflichtet haben. Es ist so gesehen eine völlig systemimmanente Forderung.
Also wir erleben keine Neuauflage
nichts,
der Revolution.
Nichts daran ist umwälzend oder revolutionär. Ich sage gar nicht, dass es eine einfache, schlichte Forderung wäre, sondern es ist erstmal nur eine Forderung, die von den Regierungen schon selbst unterschrieben wurde.
Genau.
Es ist kein Umsturz des Systems, das ist keine Provokation, sondern das ist eigentlich Selbstverständlichkeit, dieses zu fordern. Bei den Studierenden in den späten 60er Jahren, da ging es um vieles und um vieles mehr. Also die einen wollten eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft, die wollten Sozialismus oder Kommunismus. Die anderen forderten, dass der Vietnamkrieg beendet wird. Die Dritten wollten eine Demokratisierung der Hochschulen. Die Vierten sind gegen bürgerliche Normen und Werte angetreten, die, also auch eine Sexualmoral, die sehr, sehr engstirnig war, und Erziehungsnormen, die auch sehr eng waren. Das heißt, das ist eine ganz große Palette von Forderungen, von Erwartungen, von Utopien. Und das ist ein gewaltiger Unterschied gegenüber Fridays for Future.
Jetzt hatten wir am Beginn der Sendung, Frau Köttger, auch davon gesprochen, dass das Verhältnis zwischen jungen Wählern und Politik möglicherweise an vielen Stellen etwas zerrüttet ist. Wenn ich jetzt die Diskussion zwischen Ihnen und Frau Pabel verfolgt habe, dann meine ich doch herauszuhören, dass es da in vielen Bereichen eigentlich Übereinkünfte gibt, über die einige noch nicht so genau Bescheid wissen. Wie denken Sie denn, finden Politik und Protestierende wieder zusammen?
Davon gehe ich aus. Das ist was aber, was von beiden Seiten betrieben werden muss. Ich sage auch von den Aktivisten von Fridays for Future, ist, wenn ich Offenheit im Denken fordere, dann kann ich nicht als erstes allen anderen vorwerfen, blöd und verantwortungslos zu sein.
Das werfen wir auch niemandem vor.
Ich wollte gerade sagen, Frau Pabel, Sie haben das nicht gemacht, aber
nein,
natürlich
aber auch wir als Bewegung tun das
gibt nicht. Es diese Töne. Das heißt, das ist ja auch nicht anders. Wenn ich jetzt jemand motivieren will, was besser zu machen, dann schaffe ich das über einen positiven Dialog. Nicht nur das Schlechte rauszustellen, sondern auch das Gute. Ich glaube, die Bereitschaft in der Politik ist groß, da wird viel passieren in den nächsten Monaten, in der Industrie übrigens auch, was wir ganz so gut sehen können die letzten Jahre, und insofern macht das viel Sinn, so wie viele NGOs das ja auch heute machen, zu sagen, wir sind auch bereit, uns mit der Industrie zusammenzusetzen, sagt ihr, was wir können, und wir sagen, was wir uns vorstellen, und dann finden wir einen Kompromiss in der Mitte und realisieren die Dinge auch, anstatt sich einfach nur konfrontativ gegenüberzustehen.
Ja, also ich denke, sicherlich brauchen wir den Dialog, sicherlich brauchen wir die Zusammenarbeit. Ich spreche im Zusammenhang mit Fridays for Future auch lieber von einer Generationenzusammenarbeit und dem Aufruf dazu als vom Generationenkonflikt. Der ist sicherlich da, aber wir haben keine Zeit für diesen Konflikt, wir haben keine Zeit für diese negativen Ressentiments. Deshalb gehen wir ja auch in den Dialog. Also beispielsweise in Baden-Württemberg haben wir verschiedenste Dialoge mit PolitikerInnen verschiedenster Parteien. Deswegen haben wir den Forderungskatalog aufgestellt und sind somit einen Schritt auf die Politik zugegangen. Da gibt es eigentlich viele Beispiele.
Das heißt, ich wage festzuhalten, wir haben weder einen einseitigen Jugendprotest, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir haben weder einen Generationenkonflikt, haben wir am Ende einfach ein ganz normales demokratisches Diskussionsmiteinander.
Ich würde sagen, nein. Also ich sehe die Situation weniger harmonisch. So, man muss den Dialog führen, dann wird man schon irgendwie zusammenkommen. Ich habe unter anderem ein Gutachten gemacht über den Bürgerbeteiligungsprozess am Klimaschutzplan 2050 für Greenpeace. Und da hatte ich eine fundamentale Erfahrung, nämlich, dass in der Öffentlichkeit viel geredet wurde, aber dass hinter den Kulissen Dinge passiert sind, die inakzeptabel sind und die auch in Zukunft so nicht weitergehen können. Konkretes Beispiel: die damalige Umweltministerin hat einen sehr guten und soliden Vorschlag gemacht, wie diese Klimaziele, die 2015 beschlossen wurden, umgesetzt werden sollen. Und sie biss dabei auf Granit bei ihrem Parteikollegen, der das Wirtschaftsministerium führte, Herr Gabriel. Der hat diese Vorschläge, die zum Teil konkrete Einsparziele beinhaltet hatten, für die einzelnen Sektoren, das, was wir heute diskutieren, die wurden rundweg abgelehnt, mit Unterstützung des Kanzleramtes wohlgemerkt. Das war die Situation hinter den Kulissen. Meine Befürchtung ist, dass wir erst mal jetzt eine rhetorische Umarmung dieser Bewegung vor Augen haben, von vielen Seiten. Aber wenn es dann konkret an die Umsetzungen geht, dann wird gemauert und dann kommt die übliche Lobbypolitik zum Zug.
Und prophezeien Sie Fridays for Future dann ein Ende wie der Blockupy-Bewegung? Sie hatten es vorhin schon erläutert.
Nein, das sehe ich anders. Ich glaube, dass diese Bewegung Spuren hinterlassen wird. Zum einen, weil der öffentliche Druck anhält, wenngleich vielleicht die Form der Freitagsdemonstration so nicht weiterzuführen ist. Aber es wird auch einen Teil der Leute geben, die haben sich so stark eingelassen auf das Thema, die brennen dafür, die werden dann auch dafür sorgen, nicht nur, dass das jetzt ungehört verhallt alles, also dass es eben Strohfeuer war, sondern die werden dann auch in Umweltgruppen oder wo auch immer aktiv werden und weitermachen. Aber es wird auch einen Teil geben, der wird sich frustriert oder gelangweilt abwenden und sagen, na gut, jetzt warte ich mal ab, was Neues auf mich zukommt.
Wenn YouTube rebellisch wird, was bewirkt der Jugendprotest? Darüber diskutierten wir in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen, bei Professor Dr. Dieter Rucht, Protestforscher am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, bei Lucia Pabel, Organisatorin der Fridays for Future-Proteste in Stuttgart und bei Verena Köttker, Kommunikations- und Politikberaterin in Berlin. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.